Dieser Podcast wird Ihnen von der österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Pulsierender Schmerz, Übelkeit, Licht- und Lärmempfindlichkeit. Migräne ist weit mehr als nur Kopfschmerzen und betrifft etwa 1 Million Menschen in Österreich. In Episode 13 von ÖAZ im Ohr beleuchten wir aktuelle Therapieoptionen. Von CGRP-Antikörpern über Gepante bis hin zu bewährten Triptanen und NSARs. Erfahren Sie, wie Sie in der Apotheke zwischen Spannungskopfschmerz und Migräne unterscheiden können und welche Beratungshinweise für Betroffene besonders wertvoll sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ÖAZ im Ohr. Mein Name ist Irene Senn, ich bin leitende Redakteurin der österreichischen Apothekerzeitung und heute begrüße ich Frau Dr. Sonja Teser, Präsidentin der österreichischen Kopfschmerzgesellschaft und Leiterin der Kopfschmerzambulanz am Klinikum Klagenfurt. Frau Dr. Teser, danke, dass Sie sich heute die Zeit für unser Gespräch nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ein schönes Hallo auch von mir an alle, die uns hören.
Frau Dr. Teser, Migräne ist ja auch heute noch eine unheilbare neurologische Erkrankung und laut WHO steht sie auf Platz 2 der Erkrankungen, die die Lebensqualität am stärksten beeinträchtigen. Warum ist die Migräne eine solch belastende Erkrankung?
Naja, es ist einmal schon prinzipiell eine unheilbare Erkrankung, das belastet, und es ist eine Erkrankung, die durch Attacken gekennzeichnet ist. Das heißt, wir werden teilweise von diesen Attacken überfallen und können dann nur reagieren und uns nicht sozusagen immer ausreichend schützen davor, obwohl neue Medikamente das durchaus möglich machen. Und dann ist es so, dass diese Erkrankung zwar als Kopfschmerzerkrankung bezeichnet wird, aber eine Vielfalt an Symptomen leider mit sich bringt, die ja schon vor den Kopfschmerzen beginnen mit Gähnen, Konzentrationsstörungen, Nackenschmerzen, Heißhunger. Und dann kann die Aura kommen, die auch vielleicht viele beängstigt, wenn sie es das erste Mal erleben. Und dann diese Kopfschmerzen, die mit Lichtlärmempfindlichkeit einhergehen können. Manche erbrechen, anderen ist unter Anführungszeichen nur übel. Die Kopfschmerzen verstärken sich bei geringsten körperlichen Belastungen und das ist Husten oder Kopfschütteln. Das heißt, man ist eigentlich in dieser Phase wirklich sehr, sehr ruhebedürftig, muss sich hinlegen. Ich rede jetzt immer von einer unbehandelten Attacke. Und dann klingt das noch nach. Wir nennen das so katerähnliche Symptome. Das heißt, auch in dieser Phase, und das Ganze zusammengerechnet kann eine Woche dauern, sind die Patientinnen massivst betroffen und eingeschränkt. Das heißt, Alltagsaktivitäten müssen gestoppt werden. Man kann Dinge nicht wahrnehmen, die einem lieb sind. Man muss vielleicht Verabredungen canceln, etc. etc. Und das ist schon massiv belastend. Und zusätzlich, vielleicht an der Stelle auch gleich einleitend erwähnt, wissen wir, dass Migränepatientinnen ein bis zu 10-fach erhöhtes Risiko haben, zusätzlich an einer Depression oder Angststörung zu erkranken. Und das kommt, das erlebe ich auch nicht selten. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass hier eine massive Einschränkung verbunden ist.
Naja, also weit mehr als nur eine Kopfschmerzerkrankung.
Würde ich meinen, ja.
Das führt uns auch schon zur nächsten Frage. Wie kann man denn in der Apotheke am besten differenzieren zwischen einem klassischen Spannungskopfschmerz und einer Migräne? Gibt es da Fragen, mit denen man das sehr schnell einordnen kann?
Eigentlich sind es für mich die zwei bezeichnenden Fragen im Sinne der Ablenkbarkeit. Spannungskopfschmerzpatienten können sich oftmals vom Kopfschmerz ablenken. Das sind die Fragen mit, ob zum Beispiel tatsächlich das oft geratene Spazierengehen eine Verbesserung bringt oder einfach das nicht darauf fokussieren. Und der massivste Unterschied oder die Frage schlechthin ist diese Verstärkung, die ich schon erwähnt habe, bei körperlicher Anstrengung. Und das muss jetzt nicht ein richtiger Sport sein, den man ausübt, sondern eben Kopfschütteln, Husten, Stiegen hinauflaufen. Der Spannungskopfschmerzpatient, der kann das meistens noch machen, den stört das nicht. Der macht oft sogar extra Sport, weil es ihm gut tut. Die Migränepatientin, der Migränepatient, der kann das gar nicht, da verstärkt sich das. Und das ist für mich schon ein ganz wesentlicher Unterschied und die für mich entscheidenden Fragen, die Ablenkbarkeit und die Verstärkung bei körperlicher Belastung.
Gibt es auch in den Beschreibungen der Patienten oder in gewissen Formulierungen Hinweise, die Apotheker aufhorchen lassen sollten, im Sinne, dass unbedingt an den Arzt verwiesen werden muss?
Naja, also Kopfschmerzen sind ja immer beängstigend, weil alles, was im Kopf ist, da hat man Angst, dass irgendwie ein Tumor, eine Blutung, was auch immer dahinter steckt. Und das ist ja oft auch gut so, dass man Angst hat. Ja. Generell muss man sagen, eine Migräne ist dann diagnostiziert, wenn diese Attacken, wie geschildert, 5-mal so abgelaufen sind. Also das erste Mal ist noch keine fixe Diagnose einer Migräne. Und immer dann, wenn Kopfschmerzen in Zusammenhang stehen mit Traumen, mit Stürzen zum Beispiel, oder wenn Fieber auftritt, dann, wenn zum Beispiel eine Krebserkrankung in der Anamnese zu finden ist und dann treten Kopfschmerzen auf, oder auch die Schwangerschaft ist ein bisschen heikler zu betrachten. Alles, was hier im Zuge dieser genannten Faktoren mit Kopfschmerzen verbunden ist, gelten für uns als Red Flag und sollten abgeklärt werden. Und auch das Alter spielt eine Rolle. Also neu aufgetretene Kopfschmerzen unter dem 5. Lebensjahr oder über dem 50. Lebensjahr sind auch immer so, dass man sagt, bitte einmal lieber mehr hinschauen als einmal zu wenig. Das sind so die wesentlichen Dinge an gefährlichen Kopfschmerzen, wo wir unter Raumforderungen eben leider oftmals auch lebensbedrohliche Situationen dann befürchten müssen.
Ja. In der Pharmakotherapie der Migräne unterscheiden wir ganz grundsätzlich zwischen der Akuttherapie und der prophylaktischen Therapie. Können Sie uns zu Beginn ganz kurz den Unterschied erläutern und wann welcher Therapieansatz quasi zum Einsatz kommt?
Ja, wie schon erwähnt, ist die Migräne eben eine attackenförmig ablaufende Erkrankung. Das heißt, hauptsächlich beschäftigen wir uns mit der Linderung der Symptome während einer Attacke. Das ist die sogenannte Akuttherapie. Das heißt, da gilt es einfach so schnell wie möglich, das richtige Medikament zu haben. Richtig ist ein Medikament dann, wenn es innerhalb von 2 Stunden die am meisten belastenden Symptome lindert. Das kann der Schmerz sein, das kann aber auch die Übelkeit sein, das kann auch die Reizüberempfindlichkeit sein. Die Prophylaxe dient dazu, die Anzahl der Migränetage, wir zählen nicht Attacken, die können ja auch 3 Tage andauern, sondern Tage, die Anzahl der Migränetage zu reduzieren bzw. die Intensität zu lindern, vor allem eben der Schmerzen. Und da ist einmal die große Überschrift für immer und alle die nicht-medikamentöse Therapiesäule, sprich einmal auch Lebensstilmaßnahmen und alles, was man dazu beitragen kann selber. Ich sage immer alle meinen Patientinnen, sie müssen Expertinnen ihrer Erkrankung werden. Und dann gibt es halt viele medikamentöse Optionen und nach wie vor sind 3 Migränetage oder mehr sind die Zahl, der Cut-off-Wert, wo wir dann über medikamentöse Therapieoptionen sprechen pro Monat.
In der Migräneprophylaxe hat sich ja in den vergangenen 5 bis 7 Jahren sehr, sehr viel getan. Da hat es sehr viele Neuerungen gegeben und es sind unter anderem auch die CGRP-Antikörper eben auf dem Markt. Inzwischen sind es 4 Substanzen, die verfügbar sind. Wie unterscheiden sich diese 4 Substanzen in ihrer Anwendung und in ihrer Wirksamkeit?
Also generell ist damit ein Meilenstein erreicht worden in der Migräneprophylaxe. Also es ist großartig, was sich hier sozusagen Gott sei Dank endlich auf die Welt bringen hat lassen. Denn die Entdeckung, dass dieses Calcitonin-Gene-Related-Peptide, dieses Eiweißmolekül, ein Schlüsselmolekül ist in der Entstehung einer Migräneattacke, das gab es schon Ende der 80er Jahre. Man hat hier festgestellt, dass im Jugularvenenblut der Patientinnen CGRP massiv ansteigt versus außerhalb der Attacke und seit damals beforscht man dieses Molekül als therapeutisches Target. Da gab es dann schon einmal Gebanden, die leider nicht über die Phase-3-Studie hinausgekommen sind und dann endlich 2018 für Österreich geltend gab es den ersten monoklonalen CGRP-Antikörper, das war Erenumab, gefolgt von im Frühling 2019 Fremanezumab und Galcanezumab und jetzt im Jänner 2023 kam dann eben auch noch das Eptinezumab. Die ersten 3 genannten sind in einer Subkutan-Version verfügbar. Einmal alle 28 Tage, die anderen 2 monatlich oder Fremanezumab kann man auch in der Dreifachdosis quartalsweise subkutan verabreichen. Eptinezumab, der etwas später dann gekommen ist, wird eben quartalsweise über die Vene verabreicht. Mittlerweile haben wir eben diese 4 zur Verfügung. Und Studien haben gezeigt, dass es gibt keine sogenannten Head-to-Head-Studien, das heißt ein Antikörper gegen den anderen direkt untersucht. Es gibt nur indirekte Hinweise, aber was wir mittlerweile sagen, ist, dass die eigentlich alle auf Augenhöhe sind. Also wir haben jetzt nicht den einen Antikörper für die Geschichte dieser einen oder des einen Patienten und den anderen genau für den. Es gibt ein paar Feinheiten, die wir so herauskitzeln. Da kann ich zum Beispiel erwähnen, dass Rhinomap ein Antikörper ist, der eher als Nebenwirkung eine Obstipationsneigung macht. Und wenn das schon eine Patientin, ein Patient mir erzählt, dass das ein Problem ist, oder ich frage natürlich dann auch nach, würde ich nicht gerade den nehmen. Dann gibt es einfach Vorlieben. Der eine spritzt sich lieber einen Pen selber unter die Haut, weil das sind eigentlich jetzt alles Pens. Und der andere sagt, um Gottes Willen, das schaffe ich nicht. Ich gehe lieber zum Hausarzt und lasse mir das dort anhängen. Ja? Und natürlich auch der Zeitunterschied, monatlich versus quartalsweise. Aber richtige, sonstige Ansatzunterschiede gibt es nur, dass wir sagen können, Rhinomap blockiert den Rezeptor und damit kann das Molekül hier nicht andocken und wirksam werden. Und die anderen drei praktisch machen das Molekül selber unwirksam. Ja. Aber innerhalb der Wirksamkeit und sozusagen auch der Verträglichkeit gibt es nicht diese groben Unterschiede, womit dann ganz klar ist von vornherein, welcher für den einen oder anderen Patienten von vornherein der richtige ist. Wir sind auf Augenhöhe und das ist auch gut so. Und wir haben mittlerweile international 10 Jahre Erfahrung mit diesen Antikörpern, nicht mit allen 10 Jahre, aber so en gros. Und wir können immer noch behaupten, dass ein hervorragendes Nutzen-Risikoprofil da ist. Das heißt, bis dato haben sich keine schweren Nebenwirkungen gezeigt. Es gibt auch keine Kontraindikation außer gegen Bestandteile des Antikörpers, Eiweißträger. Was man beachten sollte, ist, wenn jemand ein Morbus Raynaud mitbringt, diese Gefäßkrämpfe, die dann zu Livid, blassen Verfärbungen führen an den Fingern bei Kälteexposition, dann sollte man sehr vorsichtig sein. Und wir würden nicht bei einem frischen Schlaganfall oder Herzinfarkt unbedingt zeitgleich mit einem Antikörper beginnen, würden aber nach einer gewissen Zeit durchaus dann wieder starten damit zum Beispiel. Aber also das heißt, wir haben wirklich ein nach wie vor hervorragendes Sicherheitsdenken und sind sehr froh, dass wir eine spezifische Wirkung haben, endlich als Ansatz, mit raschem Wirkerfolg, die Infusion am allerschnellsten, aber auch die Pens und subkutanen Versionen sagen, es kann ein Wirkungseintritt in den ersten 3 bis 5 Tagen kommen und das wird auch in den Real-World-Daten so bestätigt und wir haben eben kaum schwere Nebenwirkungen.
Wie lange wird so eine Therapie fortgeführt?
Das ist eine wunderbare Frage, weil wir haben in der unheilbaren Situation einer Erkrankung wie der Migräne natürlich nie diesen kurativen Effekt. Ne? Es ist ja nie vorbei. Wir wissen aber von den herkömmlichen Substanzklassen, dass zum Beispiel der Einsatz von Beta-Blockern zu einem Nachwirken geführt hat nach Absetzen. Also da hat man MRT-Studien gemacht und hat gesehen, dass die graue Substanz sich eben hier wieder in die richtige Version rückverändert und das bleibt auch nach Absetzen der Beta-Blocker-Therapie. Und jetzt haben wir diese Antikörper. Und jetzt muss man schauen, was mit denen ist. Krankheitsmodifizierende Effekte haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Und es gibt ein gemeinsames Werk aller deutschsprachigen Länder, also Deutschland, Schweiz und Österreich, die sogenannten DGN-Leitlinien, Deutsche Gesellschaft für Neurologie. Und hier ist auch die Migräneprophylaxe natürlich zu finden. Und zuletzt 2022 im Dezember ist diese neu aufgelegt und habe zum Beispiel ich mitschreiben dürfen für die Österreicher, weil wir länderspezifische Besonderheiten haben. Und da hat man dann genau diesen Zeitrahmen festgelegt und man hat das eigentlich festgelegt anhand der Ausgangsmigränetage und hat gesagt, die unter 8 Migränetage pro Monat haben, sollten in der ersten Runde für 9 bis 12 Monate den Antikörper bekommen. Die über 8 Tage pro Monat haben oder chronisch, sprich 15 oder mehr Kopfschmerztage pro Monat, die bekommen den Antikörper 12 bis 24 Monate. Und was passiert dann? Dann gibt es den sogenannten Regeltext, der uns empfiehlt, eine Pause zu erwägen. Ja? Und dann schaut man einfach einmal, geht es ohne Antikörper auch? Und wenn ja, dann wartet man ab, wie lange? Und wenn nein, spritzt man weiter oder beginnt wieder. Und weil ich gerade den Regeltext hier gebraucht habe als Wort, das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, wenn wir alle so begeistert sind über diese Antikörper, dann muss man wissen, dass die einem sogenannten Regeltext unterliegen. Das heißt, wir würden der Empfehlung der Europäischen Gesellschaft für Kopfschmerzen und auch die Amerikaner haben ein Positionspapier herausgegeben, wahrscheinlich alle unterschreiben, dass diese monoklonalen CGRP-Antikörper erste Wahl sind in der Migräneprophylaxe. Wir müssen aber gewisse Voraussetzungen beachten, weil sie wesentlich teurer sind. Das ist ein ökonomisch getriggerter Regeltext, der besagt, Die Patientinnen sollen 4 oder mehr Migränetage aufweisen oder chronische Form haben und sie sollten 3 Vortherapien entweder durchgeführt haben, der herkömmlichen Substanzklassen, oder aber Kontraindikationen bestehen gegen diese, oder aber es wurde wegen Nebenwirkungen abgebrochen. Erst dann können wir so einen Antikörper verordnen für die besagte Therapiedauer, sollen das alles dokumentieren, machen dann einmal eine individuell gerichtete Pause und dann schauen wir, wie lang es beim nächsten Mal notwendig ist.
Haben Sie Real-World-Erfahrungen dazu nach dem Absetzen, ob dann diese Wirkung eben bestehen bleibt?
Die haben wir eben en masse, die gibt es aus Studien und aus Real-World-Erlebnissen. Und das ist eben ganz, ganz unterschiedlich, aber man muss sagen, dass meistens zwischen dem 2. und 3. Monat der Pause das Ganze wieder ansteigt. Also was wir bis jetzt nicht gesehen haben, ist dieser erwähnte krankheitsmodifizierende Effekt. International wird diskutiert, dass wir hier zwar als Prophylaxe verwendet, wahrscheinlich einen langen Akuteffekt erzeugen, der ein eben großartiges Nutzen-Risikoprofil hat, aber eben nichts Modifizierendes mit sich bringt. Sobald sozusagen der Antikörper wieder draußen ist, kann es wieder losgehen. Ich persönlich merke aber schon, dass wenn Patientinnen vorher in einer sehr schlechten Lebensqualität einen Antikörper bekommen haben. Und da müssen Sie sich vorstellen, die haben ja vorher dann oftmals eine soziale Isolation erlebt, haben keinen Sport mehr gemacht aufgrund der Energielosigkeit und der Belastung, die sie gehabt haben. Dann bekommen die einen Antikörper, merken wieder Schwung im Leben, kriegen wieder Energie, greifen dann wieder auch andere Dinge an, betreiben wieder Sport, sind wieder viel positiver unterwegs, dann kann da durchaus sozusagen krankheitsmodifizierend der CGRP-Antikörper etwas beitragen, weil sich die ganze Lebensqualität verändert, die wir auch mitmessen. Also wir messen nicht nur die Reduktion der Migränetage, sondern auch die Lebensqualität. Und das kann man mit einbeziehen und dadurch eben die Lebensqualität massiv verbessern. Und deswegen kann es durchaus sein, dass manche Patienten monatelang auch ohne Antikörper gut auskommen.
Wie stark reduziert sich die Anzahl der Migränetage? Also geht die tatsächlich Richtung Null oder was bewerten Sie als Erfolg?
Grundsätzlich bei der episodischen sollte eine Reduktion um 50% erreicht werden, bei der chronischen 30%. Wir erleben so 40% der Migränepatienten, die tatsächlich eine 50%ige und mehr Reduktion erreichen. Mehr ist jedenfalls drinnen. Es gibt tatsächlich Monate, die wir als migränefrei verbuchen können, wo dann die Patienten wirklich nichts eintragen. Und das ist für mich mittlerweile fast noch wesentlicher, sie haben dann oft Tage dabei, wo die Patienten so sagen, das wäre früher ein Migränetag geworden, aber da merken sie nur so einen Hauch an Ansatz, aber es kommt nicht durch. Und letztlich, wie gesagt, geht es um die Lebensqualität und wenn dieser Hauch von Ansatz einfach zu keinerlei Beeinträchtigung führt, wäre das vielleicht ein kleines, schwaches Kreuzchen, aber letztlich ist es für die Patienten sensationell und damit einfach ein großartiger Erfolg. Sie brauchen keine Akutmedikamente, sie brauchen nicht stehen und liegen lassen, denen geht's gut.
Wenn wir noch kurz bei der Prophylaxe bleiben, neben den CGRP-Antikörpern gibt es ja mittlerweile auch die gebannte, also konkret eine Substanz, das Rimegebant ist, glaube ich, in Österreich am Markt. Welche Rolle spielen die?
Es gibt in Österreich bzw. durch die EMA, die Europäische Arzneimittelkommission, 2 Gebannte mittlerweile zugelassen. Das ist das Rimegebant, völlig korrekt, so wie Sie das schon erwähnt haben, in 75 Milligramm für akut und prophylaktisch zugelassen als Tablette. Und es gibt auch das Atogebant, das wir zugelassen haben als Tablette, aber, und da sind wir jetzt bei der Situation der Erstattung, für Atogebant haben wir noch kein Licht am Ende des Tunnels einer Erstattungsfähigkeit. Das ist derzeit schifffahrtspflichtig. Für Rimegebant 75 Milligramm haben wir zumindest jetzt gehört, dass es wahrscheinlich mit September zu einer Erstattungsfähigkeit kommt. Das heißt, das soll in die grüne Box gelangen und damit mit wahrscheinlich gewissen Vorgaben, wer was wann verordnen kann, wird es eben für die Patienten zugänglicher.
Für welche Patienten raten Sie eher zu einem Geband statt zu einem CGRP-Antikörper?
Also ich glaube, das werden wir auch noch ganz gut herauskitzeln können. Ich denke, ein Argument wird vielleicht die Steuerbarkeit sein, weil ja der Antikörper einmal gespritzt einmal vorhanden ist im Körper der Patienten. Und da möchte ich ein Thema der Kinderwunschsituation, der sozusagen der Schwangerschaft, die bevorsteht, ansprechen, weil wirkliches Washout eines Antikörpers haben wir nach 5 Monaten und es gibt so einen Konsens, dass wir sagen, 3 Monate vor Eintritt einer Schwangerschaft sollte man einen Antikörper absetzen. Es gibt zwar mittlerweile eine WHO-Datenbank mit, ich glaube, so 270 Schwangeren da drinnen, da ist nichts passiert, aber da sind wir weit weg noch von einer Lässigkeit zu sagen, in der Schwangerschaft kein Problem. Gebannte wiederum als Tablettenform, also Remegebannt, wird ja prophylaktisch jeden 2. Tag gegeben. Ist natürlich, sobald ich das nicht mehr nehme, ist das draußen. Das heißt, ich habe die Kenntnis einer Schwangerschaft und nehme es einfach nicht mehr. Habe ich aber gerade noch am Vortag meinen Pen verabreicht oder die Infusion, dann ist das einmal drinnen. Gell? Da kann ich dann nichts mehr akut regeln und das wäre ein Vorteil zum Beispiel. Ja? Also hier sehe ich da eine Möglichkeit. Generell kann es sein, dass es überhaupt vielleicht für kurzfristige Situationen, zum Beispiel auch bei der menstruellen Migräne, kann der gebannt als Kurzzeitprophylaxe ein Riesenvorteil sein, weil wir da oftmals bei -2 bis +3 Tage des Menstruationszyklus rund um die Regel eben massiv starke Attacken erleben. Und da könnte so ein gebannt eben von großem Vorteil sein, weil Remegebannt ist ja akut und prophylaktisch denkbar. Also das wäre hier zum Beispiel auch so eine weitere Säule. Und natürlich überhaupt jetzt sozusagen sind 2 weitere Player da, die man auf Augenhöhe sozusagen verwenden kann. Und eben wenn jetzt Antikörper einmal nicht so wirksam sind, dass man eben versucht, die binden ja an den Rezeptor, hier vielleicht ein besseres Outcome zu erreichen.
Welche Rolle spielen heute, also seitdem eben diese zwei beiden Wirkstoffgruppen, über die wir jetzt gesprochen haben, am Markt sind, welche Rolle spielen die herkömmlichen Wirkstoffklassen noch, die in der Migräneprophylaxe eingesetzt wurden? Also ich denke an Calcium-Antagonisten, Antikonvulsiva, diese Substanzklassen.
Sie sind einmal dem Regeltext sozusagen unterworfen, genau wie wir. Das heißt, wir müssen einmal die heranziehen, wenn wir die 3 Bedingungen da erfüllen, der Anwendung oder Kontraindikationen oder Nebenwirkungen. Manchmal gibt es da eben Kontraindikationen, denken wir ans Topiramat, das bei Frauen im gebärfähigen Alter einfach durch Fruchtschäden entweder doppelten Verhütungsschutz oder eben obsolet ist. Zum Beispiel, da sind sie von Vorteil bzw. können sie nicht umgangen werden. Generell, wenn jemand zum Beispiel durch Schlafstörungen zusätzlich Probleme hat, ist das Amitriptylin in einer Win-Win-Situation einsetzbar. Ich habe eine Migräneprophylaxe der ersten Wahl und eine Verbesserung der Schlafqualität. Wenn jemand eher so ein impulsiver, nervöser Typ ist, dann eignet sich oft ein Beta-Blocker, wo Patienten tatsächlich profitieren, insgesamt etwas, salopp gesagt, gechillter zu werden. Ja? Und der Beta-Blocker hat sein Standing, also die sind ja wirksam, das sind ja gerade dieses verpönte Topiramat, das ist ja auch irrsinnig nebenwirkungsreich, aber das ist absolut Head-to-Head-mäßig auch mit den Antikörpern in der Wirkung vergleichbar. Also das hat enormes Potenzial, es ist halt nur so nebenwirkungsreich und eben für Frauen im gebärfähigen Alter nicht mehr praktisch verwendbar. Also das kann man nicht verantworten. Ja. Aber die haben ihr Standing genau aus den genannten Gründen, aber auch nur aus den genannten Gründen. Also ich würde jetzt niemanden quälen mit langer Therapiedauer, wenn es nicht ausreichend wirksam ist, mit dem Wissen, dass es was anderes gibt.
Kommen wir vielleicht noch kurz zur Akuttherapie. Da spielen natürlich NSAIs und Triptane sehr wichtige Rolle. Worauf sollten Apotheker und Apothekerinnen bei der Beratung ganz besonders achten?
Ich glaube, generell ist es ja so, dass wir die NSAIs immer als erste Wahl sehen und dann die Triptane und die NSAIs kann man auch leichter bekommen. Vielleicht sollte man darauf achten, dass Frauen durchaus ein erhöhtes Risiko haben, an einem Magengeschwür zu erkranken, wenn sie zum Beispiel Naproxen als super wirksame Substanz einnehmen. Also sollte man vielleicht ein bisschen die Geschlechterunterschiede und Geschlechtersensibilität herausarbeiten. Ansonsten vielleicht auf die Wirksamkeit im Sinne von Wiederkehr des Kopfschmerzes, wie viele Tabletten pro Attacke brauche ich tatsächlich? Reicht es denn aus? Eine Tablette, das wäre das Ziel. Und eben dann schon auch, wenn ich merke, es kommt jemand andauernd, irgendwelche Packungen auf 50 Stück zu holen, nicht nur dann an die Prophylaxe zu denken, sondern vielleicht tatsächlich auch einmal die Triptane ins Spiel zu bringen, denn die kennen wir seit 30 Jahren, die gibt es in verschiedenen Applikationsformen, das heißt auch, wenn wer erbricht, sind die zum Beispiel sicher erste Wahl, meiner Meinung nach, aber die sind eben so eine sichere Substanzklasse, hochspezifisch, dass man diese Scheu, die wir anfangs leider beigebracht bekommen haben, auch aufgrund möglicher preislicher Situationen verlieren sollten und die Lanze muss gebrochen werden. Triptane gehören unbedingt mehr zum Einsatz gebracht, weil sie eben oftmals auch Wiederkehr des Kopfschmerzes verhindern und eben nach 2 Stunden tatsächlich Beschwerdefreiheit herbeiführen. Aber insgesamt, jeder muss sein persönlich bestes Medikament herausfinden. Ne?
Das muss man individuell herausfinden, welche konkrete Substanz dann die beste ist.
So ist es, genau. Ja.
Wie sehen Sie das kardiovaskuläre Risiko von Triptanen?
Also da gibt es ja mittlerweile eben durch so viele Anwendungen gute Aufarbeitungen, sprich Studien, Meta-Analysen, die gezeigt haben, dass es hier kaum nennenswerte Ereignisse gegeben hat. Also die Problematik sieht man ja hauptsächlich in der anfangs befürchteten gefäßverengenden Wirkung dieser Substanzen. Auch hier gibt es unterschiedliche Daten, die das Ganze eher dann mit Abstand gezeigt haben, dass man sich da nicht zu fürchten muss. Natürlich können Nebenwirkungen auftreten, auf die müssen wir auch hinweisen, das ist ganz wichtig, aber wir brauchen uns keinesfalls fürchten vor diesen Substanzen. Wenn der Blutdruck labil ist, wenn es ein High-Risk-Patient ist, dann würde ich da schon eher drauf hinschauen, aber wir wissen, die Diclofenac-Situation ist auch nicht gerade von Vorteil bei kardiovaskulären Risikopatienten und es gibt auch die in den Studien, dass das Risiko einer unbehandelten Attacke für jemanden mit einem hohen kardiovaskulären Risikoprofil vielleicht größer ist als das Triptan, also ein High-Risk-Patient. Das müsste man dann eh mit dem Neurologen gemeinsam besprechen. Also das sind dann Sonderpatienten. Und für diese Patienten gibt es ja auch seit 22 im August in Österreich zugelassen ein Titan, das heißt eine Weiterentwicklung des Triptans selektiv auf den 5-HT1F-Rezeptor der Serotoninrezeptoren und der macht definitiv keine Gefäßverengung. Das heißt, das wäre hier die Alternative schlechthin.
Wird der bereits erstattet?
Nein, leider nicht.
Okay. Es gibt ja durchaus auch Patienten, die unter Prophylaxe eben weiterhin noch Attacken haben und dann wahrscheinlich auch eine Akuttherapie benötigen. Gibt es da Daten dazu zu Wechselwirkungen oder wie die am besten kombiniert werden können, also Prophylaxe und Akuttherapie?
Also generell die schon lang besprochenen monoklonalen CGRP-Antikörper haben bezüglich der Akuttherapie keine Wechselwirkungen. Auch für die Substanzgruppen von Beta-Blockern oder Amitriptylin, Topiramat zu NSARs oder Triptanen braucht man sich nicht fürchten. Auch das beschriebene Serotonin-Syndrom ist im Prinzip eins in der Theorie mögliche, aber gibt es praktisch nicht in der Praxis. Auch vor diesen braucht man sich nicht wirklich fürchten. Das ist zusammengefasst eigentlich nein. Man kann die gut und wunderbar kombinieren.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir einen sehr umfassenden Überblick bekommen über die aktuellen medikamentösen Möglichkeiten. Können wir zum Abschluss vielleicht noch zusammen einen Blick in die Zukunft werfen, also was sich gerade so in der Pipeline tut und was in den nächsten Jahren in der Migränetherapie zu erwarten ist?
Ja, das gerne. Wir sind ja froh, dass durch diese Forschung rund um den CGRP-Rezeptor und die Antikörper die Forschung eben nicht stillsteht und sich weiterentwickelt. Und wir wissen, dass es ja trotz diesem hochgelobten Nutzen-Risikoprofil der Antikörper immer noch Patienten gibt, die nicht so gut darauf ansprechen, vielleicht sogar Non-Responder sind. Und es ist eben dieses CGRP nicht das Einzige, was man hier als Ziel betrachten muss. Und wir haben hier positive Signale eines weiteren Rezeptors, des PACAP-Rezeptors, der hier anscheinend vielversprechend ist, dass es eine weitere Entwicklung gibt für Ansätze. Da hatten wir zunächst einmal negative Studienergebnisse, aber jetzt gibt es hier positive Signale. Das heißt, da hoffen wir, dass das erstens weiter beforscht wird und in die nächste Phase geht und dann tatsächlich einmal auch etwas auf den Markt kommt. Und wir wissen auch, dass es noch mehr Ansätze in der Theorie gibt, also wo wir sozusagen Amylin zum Beispiel, also wo es hier Ansätze geben kann. Da ist es aber noch etwas weiter hinten mit der Forschung, das klopft noch nicht unmittelbar an, weil PACAP zum Beispiel, da sehen wir eigentlich so wirklich relevante Ergebnisse 2028, worüber man diskutieren kann. Was wir noch gar nicht besprochen haben, Botulinumtoxin für die chronische Migräne ist ja auch noch da. Also auch das kann man nehmen. Die Gebannte sind auch da und werden hoffentlich bald auch verfügbarer sein. Rimegebannt wahrscheinlich oder sicher mit September. Atogebannt hoffentlich wird folgen. Und es gibt ja dann auch noch weitere Formen, die vielleicht auch vom amerikanischen Markt dann zu uns in die Zulassung finden. Also da tut sich einiges, auch im nicht-medikamentösen Sektor, den darf man auch nicht vergessen, gibt es da sicher auch gute Programme, wo Patienten auch teilweise unterstützt durch Applikationen sich hier helfen lassen können. Da sind in Deutschland mehr Fortschritte zu verzeichnen, die haben das Ganze auch in der Erstattung. Bei uns ist das so schwierig, aber es gibt gute Daten auch für die externe Trigeminusstimulation, wo man sich etwas auf die Stirn klebt und das kann wirksam sein, akut wie prophylaktisch, ist halt leider zu kaufen für den Patienten. Es gibt dann auch Armbänder, wo es eine Magnetstimulation gibt. Das ist alles in Deutschland, aber es kann vielleicht auch zu uns kommen. Also da reden wir jetzt nicht von medikamentösen Ansätzen, aber eben nicht medikamentösen Ansätzen, die eben wirksam sind. Und da hoffe ich schon, dass das weitergeht und auch mehr zu uns rüberschwappt. Und natürlich auch der Patient in der Selbstverantwortung, je mehr er aufgeklärt ist, je mehr Awareness geschaffen wird, desto mehr kann er selber tun. Ja. Kognitive Verhaltenstherapie ist eine wesentliche Therapiesäule zum Beispiel auch und das sollte mehr beachtet werden. Rückzugsmöglichkeiten auch für die Patienten, Ausdauersport schon erwähnt, die Ernährung und zwar nicht im Sinne einer Sonderform der Ernährung, da gibt es bis jetzt keine guten durchgreifenden Daten, sondern einfach regelmäßig zu essen, regelmäßiger Schlafwachrhythmus, das zu beachten, auch wenn psychische Belastungen da sind, dass man vielleicht großzügiger zum Psychiater geschickt wird. All diese Dinge erleichtern einfach die Belastung der Migräne und vielleicht an der Stelle erlaube ich mir zu sagen, dass die Migräne nicht wegoperierbar ist, das heißt Migränechirurgie und so weiter wird trotzdem, auch wenn es wieder mal gehypt worden ist, nach 30 Jahren erfolglosen Wirksamkeitsnachweis, immer noch nicht für uns eine Säule sein, die wir propagieren werden.
Danke für diesen tollen Überblick. Gibt es abschließend etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollen für Ihre Arbeit an der Tara in der Apotheke?
Ja, ich möchte mich bedanken, weil wir arbeiten ja zusammen und ich glaube, unsere Apothekerinnen und Apotheker sind Gatekeeper. Das heißt, die sehen einfach die Patienten, die nicht gut versorgt sind, durch die Apotheken, aber auch sehr, sehr gut versorgt werden können. Da an dieser Stelle ein großes Dankeschön. Und es wäre halt einfach fein, dass wir noch enger zusammenarbeiten können und die einfach, die resigniert haben und lieber sich selber behandeln, Stichwort Over-the-Counter-Drugs, Stichwort Medikamenten, Übergebrauchskopfschmerz, dass man die zu uns schickt, denn es gibt eben Möglichkeiten und wir können helfen. Migräne ist nicht einfach hinnehmbar, muss nicht hinnehmbar sein, sondern man kann was tun, man kann sie hervorragend managen und ich glaube, gemeinsam können wir das heute und in Zukunft noch besser als je zuvor.
Ja, vielen Dank für diese positiven Schlussworte und vielen Dank für das ausführliche und informative Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Ihnen, liebe Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei ÖAZ im Ohr.
Das war Episode 13 von ÖAZ im Ohr zum Thema medikamentöse Migränetherapien. Wir hoffen, dass die Informationen in Ihrem Apothekenalltag hilfreich sind. Ihre Rückmeldung und Themenwünsche sind uns wichtig. Schreiben Sie uns gerne an redaktion@apoverlag.at. Ergänzend zum heutigen Thema finden Sie in der aktuellen ÖAZ einen Beitrag zum Thema Medikamentenübergebrauchskopfschmerzen, wie er entsteht, wie er verhindert werden kann und wie Entzug gelingen kann. Außerdem behandeln wir eine weitere wichtige neurologische Indikation, die Epilepsie, und thematisieren, was bei der Abgabe von gängigen Antikonvulsiva zu beachten ist. Vielen Dank fürs Zuhören von dieser Episode und bis in 2 Wochen mit einer neuen Ausgabe von ÖAZ im Ohr. Bis dahin, bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.